Sie hören jetzt gleich die Predigt von Kassel-Mönchenberg.
Anderes Mikrofon zu verwenden, so eins, mit dem ich mich ein bisschen besser bewegen kann. Das hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass immer wieder auch es Ausfälle gab oder bestimmte Dynamiken nicht ganz erfasst wurden. Sollte es heute so sein, dass ich über längere Zeit oder nicht verstanden werde, haben Sie bitte den Mut reinzurufen und zu sagen, bitte ein bisschen lauter. Ich werde mir Mühe geben, dass wir das so hinkriegen. Ich persönlich, das ist vielleicht für einen Prediger nicht ganz so vorteilhaft, mag Kanzeln nicht so. Da ist man immer so enthoben und so entrückt und gar nicht so dicht im Leben, sage ich mal. Und deswegen habe ich mir heute Morgen die Freiheit erbeten, ein bisschen näher bei euch zu sein. Neu anfangen. Klingt gut. Schätze suchen, die ich in mir erahne. Klingt verlockend. Meine Träume und die Wirklichkeit endlich zusammenführen. Klingt wundervoll. Was wäre, wenn das, was ist, nicht das ist, was sein könnte? Doch sofort werden in mir Stimmen laut. Das klappt doch nie. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Das haben wir noch nie so gemacht oder das haben wir schon immer so gemacht. Ja, kein Risiko. Lass es lieber sein. Für einen kurzen Moment schwanke ich. Ich will mich ja nicht verlieren im Übermut oder blamieren im Übereifer. Was wäre, wenn das, was ist, nicht das ist, was sein könnte? Eine Schule des Träumens wünsche ich mir, in der man lernt, die eigenen Möglichkeiten zu hegen und zu pflegen, bis sie stark sind und groß. Was wäre, wenn das, was ist, nicht das ist, was sein könnte? Gottes Wort für heute Morgen finden wir im Evangelium nach Markus. Ich möchte uns zwei Verse lesen und bitte uns dazu aufzustehen. Johannes der Täufer wurde ins Gefängnis geworfen. Danach kam Jesus nach Galiläa und verkündete die gute Nachricht von Gott. Die von Gott bestimmte Zeit ist jetzt da. Sein Reich kommt jetzt den Menschen nahe. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Herr, wir dürfen nun hier sein und du hast verheißen, auch hier zu sein. Darauf vertrauen wir, legen dir alles ans Herz, was wir in der vergangenen Woche erleben durften und erleben mussten. Danken dir, dass du jetzt zu uns reden willst und bitten dich darum, dass du zum Reden und zum Hören deinen Segen schenkst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Liebe Gemeinde, dieser leicht überlesbare Abschnitt im Neuen Testament aus Markus 1, ganz am Anfang des Kapitels, der führt uns an den Beginn der Geschichte Jesu. Sozusagen an den Moment, wo er die Bühne betritt. Und er ist 30 Jahre alt, hat so ein paar Notizen, gibt es aus der Zeit vorher, aber nicht viel. Aber Johannes der Täufer wird hier noch einmal bewusst erwähnt. Er ist derjenige, der Jesus den Weg bereitet. Er war abgetreten mit seiner Botschaft, dem Hinweis auf den Messias. Da kommt einer, der wird alles bisher Dagewesene noch einmal übertreffen. Eine beeindruckende Gestalt war dieser Johannes. Unglaublich mutig, verwegen, der sagt, was er denkt und tut, was er sagt, handelt absolut und es endet tragisch mit ihm. Aber es lohnt sich für einen Moment mal bei ihm Halt zu machen. Wie ist er eigentlich unterwegs gewesen? Er lädt die Menschen an einen recht symbolträchtigen Ort ein, in die Wüste. Die Wüste ist der Ort, wo man sich von Gott abwendet, von den Menschen abwendet und Gott zuwendet, so. Wo man abgeschieden ist und mal ganz alleine ist, nur Gott und man selber. Man spürt in der Wüste, wie angewiesen man darauf ist, kein Handy funktioniert, nichts. Wir sind ganz alleine mit uns und Gott. Den Ort wählt er sich aus für sein Wirken. Das ist der Ort, wo wir es auch mit unseren verborgenen Versuchungen aushalten müssen, wo das manchmal hochkommt, was wir an uns selber gar nicht so mögen und was wir lieber verdrängen. Aber es ist auch der Ort, wo uns die Engel dienen. Das erleben wir bei Jesu Versuchung und seinem Gang in die Wüste. Ein interessanter Ort, wo Johannes seine Predigt hält. Und die hat nur ein Thema, Buße. Also eigentlich noch ein zweites, aber das ist so sein Hauptthema, Buße. Unverblümt sagt er den Leuten, eure Beziehung mit Gott ist nicht in Ordnung. Hört auf mit einem Leben ohne Gott. Wenn ihr mit Gott ins Reine kommen wollt, dann müsst ihr euer Leben radikal ändern. Und zum Zeichen dafür, lasst euch taufen. Das soll auch jeder sehen. Ich möchte anders leben. Und natürlich immer wieder die Ankündigung des Messias. Da kommt bald einer, der ist noch größer als ich. Dem traue ich mich noch nicht mal die Schuhriemen zu lösen. Das war ein Sklavendienst, also noch nicht mal der Sklave, der Diener, den würde er ihm sein. Vor allem, ich taufe nur mit Wasser, aber wenn der kommt, der wird mit Feuer taufen. Und dem Heiligen Geist. Er muss beeindruckend gewesen sein. Also wenn man dem zugehört hat, 100% authentisch, glaubwürdig, der steht mit seinem Leben für das, was er sagt und am Ende kostet es ihn tatsächlich eine Inhaftierung und sein Leben. So, kleiner Break. Jetzt stellt euch mal vor, eine Veranstaltung, bei der der Moderator mit großen Lobesworten, mit einer wahnsinnigen Laudatio einen Künstler ankündigt, der jetzt bald auftreten wird, und dann wird das der totale Reinfall. Aber richtig. Die Gäste sagen, was soll denn das jetzt? So ähnlich muss es gewesen sein, als Jesus aufgetreten ist, nachdem Johannes ihn angekündigt hat. Der sagte, da kommt ein starker Wind, also ich, sagte Johannes, ich bin ein starker Wind, aber nach mir, da kommt ein Orkan. Also es mag ja sein, dass ihr von mir, dass eure Herzen ein bisschen berührt worden sind von mir, aber wenn der kommt, dann gibt es ein Erdbeben, verlasst euch drauf. Und dann tritt Jesus auf die Bühne und mal ganz nebenbei, Hut ab, Johannes, das gelingt nicht jedem. Abzutreten und bewusst Platz zu machen für einen anderen, den man für wichtiger erachtet. Nun ja, dann betritt Jesus also die Bühne und es wird deutlich, anders als Johannes gedacht und geredet hat, war Jesus nicht wild, sondern sanft. Er war nicht drohend, sondern er warb. Jesus brachte kein Erdbeben, sondern den Tröster, weil er wusste, die Erde ist der Ort der Schmerzen. Er predigte nicht die Strafe, sondern er predigte Vergebung. Er brachte nicht den Konsequenzenkatalog für die Übertretungen bei den 10 Geboten, sondern er brachte die Seligpreisung, einen völlig anderen Lebensstil. Für Johannes war das ein Brett. Der hatte sich das komplett anders vorgestellt. Ich weiß nicht wie. Jedenfalls kommt der Mann immer mehr ins Grübeln. Im Gefängnis sitzt er und zerbricht sich den Kopf darüber. Was ist denn mit diesem Jesus? Er fragt sich, habe ich aufs falsche Pferd gesetzt? Er schickt seine Freunde zu ihm hin und sagt und lässt ihn fragen, sag mal, bist du wirklich der, auf den wir gehofft haben, den ich angekündigt habe? Oder, jetzt kommt der Satz, das ist heftig, oder sollen wir jetzt doch auf einen anderen warten? Für ihn durchbricht Jesus seine Vorstellungen komplett. Jesus wirkt und wirbt Er geht ganz anders auf die Menschen zu. 3 Jahre lang voller berührender Momente, voller Begegnungen, voller Missverständnisse. Bei Johannes fängt es an. Voller Irritationen. Und das ist eben auch Teil des Evangeliums, dass es uns berührt, aber dass es uns auch irritiert. Die Leute laufen Jesus nach, die kleben ihm an der Zunge, weil sie merken, boah, was ist denn das? Das ist ja was völlig Neues. So hat ja noch niemand von Gott geredet. Das ist was komplett anderes. Wunderschönes Bild von Nathalie Vogeleier am Anfang mit der Autobahnabfahrt. So wie immer, geradeaus oder anders. Jesus ist plötzlich an der anderen Seite. Es gibt eine wunderschöne Szene in einer neuen Verfilmung über das Leben Jesu, ist gerade überall in aller Munde The Chosen genannt, gibt es in ganz vielen Folgen, kommt auch jetzt bald eine neue Staffel raus. Und da gibt es eine Szene, da habe ich echt gedacht, Wahnsinn, das trifft's. Da ist Jesus mit seinen Jüngern zusammen und einer seiner Jünger sagt, Mensch Jesus, wenn du von Gott redest, dann ist das so anders. Ist einfach anders. Und der Regisseur lässt Jesus einfach trocken sagen, Petrus, gewöhn dich an anders. Gewöhn dich an anders. Und das ist es, was die Leute anzieht. Für Johannes ist das anders eine echte Herausforderung. Er hatte gedacht, der bringt jetzt das Gesetz Gottes zur völligen Durchsetzung. Nun, das, was Jesus sagt, hat einen anderen Klang als das Gesetz. Das Gesetz schreibt vor. Es sagt, wie wir das zu machen haben. Er spricht die Menschen, spricht uns bei unseren Defiziten an. Es fordert uns auch bei unserem Leistungsvermögen und dadurch auch ein Stück bei unserem Ego heraus. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Kriege ich bestimmt besser hin als der oder jener. Wir vergleichen ja dann auch immer gerne so ein bisschen. Es spiegelt uns immer wieder die eigene Schwäche. Es haben so viele Menschen haben das Gesetz als Gängelung und Spielverderber erlebt. Es vertreibt die Freude, die Leichtigkeit des Lebens. Jesus dagegen, der lockt in eine andere Haltung rein. Der lockt und wirbt und probier es doch mal anders. Lass dich entfachen von diesem Geist. Wie einen Tisch gedeckt mit Köstlichkeiten lockt er uns in neue Erfahrungen hinein. Und die Menschen merken, das ist ja Wahnsinn, wie der das sagt. Und da kann man sich leicht vorstellen, dass es zu hitzigen Debatten und Vorwürfen kam. Mensch, willst du denn das Gesetz etwa auflösen? Und Jesus findet eine ganz interessante Antwort darauf. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht. Ich habe mich viele Jahre gefragt, ja und? Was bringt mir das jetzt, dass Jesus das Gesetz erfüllt? Das ist ja schön für Jesus, wenn er sagt, ich habe es erfüllt, ich habe es geschafft, ich löse es nicht auf, aber ich habe es hingekriegt. Das hilft mir erstmal wenig weiter, oder? Wie bei so einem Test, den keiner so richtig schafft, alle nur durchfallen. Und endlich kommt einer, der sagt, ich kann's. Und man will sagen, Jesus, gratuliere, schön für dich. Wenn man aber dann in das Leben Jesu reinguckt, wie er den Menschen begegnet, was er ihnen sagt, was er ihnen vorlebt, was er ihnen bringt, dann scheint es mir, ich frage jetzt mal frech als Bibelausleger, nehme ich mir die Freiheit mal raus, Jesus, hast du nicht vielleicht 2 Worte vergessen? Wenn wir diesen Satz mal anders lesen, könnte er so lauten. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern mit Leben zu erfüllen. Nichts anderes wollte das Gesetz vorher auch. Die Worte Jesu sprechen die Sprache des Lebens. Barmherzigkeit, Trauer, Sanftmut, Friedfertigkeit. Das, was wir uns alle zutiefst und zu Herzen gehend wünschen, das sagt er, ja, das fängt an, ich bringe euch das. Es fängt an und ich lege es in eure Herzen rein. Es möchte Seele und Herzen zum Leben erwecken. Neu anfangen klingt gut. Schätze suchen, die ich in mir erahne, klingt verlockend. meine Träume und die Wirklichkeit endlich zusammenführen, klingt wundervoll. Was wäre, wenn das, was ist, nicht das ist, was sein könnte? Und wieder werden die Stimmen in mir laut, das klappt doch nie. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Das haben wir noch nie so gemacht. Oder das haben wir schon immer so gemacht. Ja, kein Risiko, lass es lieber sein. Für einen kurzen Moment schwanke ich. Ich will mich ja nicht verlieren in meinem Übermut oder blamieren mit meinem Übereifer. Was wäre, wenn das, was ist, nicht das ist, was sein könnte? Eine Schule des Träumens wünsche ich mir, in der man lernt, die eigenen Möglichkeiten zu hegen und zu pflegen, bis sie stark sind und groß. Was wäre, wenn das, was ist, nicht das ist, was sein könnte? Was bedeutet das Erleben von Johannes und das, was Jesus sagt, für uns damals und heute im 21. Jahrhundert? Ich habe für mich mal 4 Überschriften versucht festzuhalten, die mich angesprochen haben. Das erste: die Neigung, sich festzulegen, überwinden. Das ist das Ding, was Johannes vor sich hat. Wir entwickeln Gewohnheiten. Wir sammeln Erfahrungen. Wir machen Erfahrungen mit der Bibel und entwickeln Standpunkte und wir wünschen uns auch irgendwie neben den Gewohnheiten Sicherheiten. Und wir leiten daraus ab, so ist es. So ist es und so ist auch Gott. Die frommen Menschen damals, für die war klar und für Johannes auch, das Gesetz ist der Weg zu Gott. Und irgendwie muss man das rund kriegen und das darf sich auch nicht ändern. Unsere Neigung, sich festzumachen, musste Johannes überwinden. Jesus kam komplett anders, als er es für möglich hielt. Und das, was Jesus sagt und lebt, ist dann etwas anderes. Menschen sind wichtiger als Regeln. Hört sich irgendwie ein bisschen befremdlich an. Irgendwie schön, ja, Menschen sind wichtig, aber die Regeln sind doch auch wichtig, oder? Jesus nimmt ununterbrochen Kontakt zu Menschen auf und gibt ihnen zu erkennen, du bist Gott unendlich wichtig. Und da ändert dein Lebensstil und das, was du aufgehäuft hast in deinem Leben, überhaupt nichts dran. Oft komplett im Gegensatz zur damaligen Meinung, du, die Aussätzigen, das galten als Bestrafte von Gott, doch nicht als geliebte Kinder. Aber Jesus wirbt darum, dass mit einer Haltung der Liebe im Herzen, dass die Menschen anfangen, schon auf dieser Welt nach der Melodie des Reiches Gottes zu tanzen. Wir erleben das bei einem Zachäus. Von den Menschen ausgestoßen, völlig unten durch, ein Betrüger, Kollaborateur. Ja, Jesus redet mit ihm über das Geld sicherlich und auch über die Bedeutung, aber er sagt diesem Zachäus, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Mit der Frau am Jakobsbrunnen, ja, er redet mit ihr über den Durst ihres Lebens und dass sie über ihren Versuch, den bei den Männern zu stillen. Aber er macht dir klar, du bist eine Frau, die von Gott geliebt und wertgeachtet ist. Mit Petrus mehrmals redet er über seinen Übereifer, mit Jakobus und Johannes über den Hochmut, mit Thomas redet er über seine Zweifel und die Erneuerung, die der da braucht, über Josua mit seiner Angst, mit Martha über ihre zwanghaften Prioritäten und vielleicht Kontrolle, keine Ahnung, mit den Pharisäern über ihr gottfeindliches Belohnungssystem und mit Johannes dem Täufer, ja, da hat er nicht mehr Möglichkeiten zu reden, aber der merkt, hier ist irgendwas anders als erwartet. Und Gott sei Dank redet doch Gott auch mit mir. Mit Menschen, die man nicht liebt, redet man nicht mehr, stimmt? Stimmt's? Jesus redet mit ihnen. Immer wieder und immer wieder taucht er auf und er hat ihnen nur eins zu sagen, du bist von Gott geliebt. Bei allem geht es vordergründig vielleicht um Äußeres oder Materielles oder Lebensstil, aber im Herzen, tief drin, geht es um die Haltung. Er möchte ihre Haltung zu Gott gewinnen. In der Vorbereitung las ich einen Satz, der bei mir so einen Erneuerungsmoment in Gang gebracht hat. Und vielleicht auch, weil ich zu den Schriftgelehrten zähle auf dieser Welt, habe auch mal Theologie studiert und so, und dann las ich den Satz, der hat bei mir ziemlich eingeschlagen. Wann immer Gott einem Menschen vergibt, zeigt Gott damit, dass ihm der Mensch und die Beziehung immer wichtiger ist als sein eigenes Gebot. Setzen lassen? Nochmal? Wann immer Gott einem Menschen vergibt, zeigt er damit, dass ihm der Mensch und die Beziehung immer wichtiger ist als sein eigenes Gebot. Und damit sind wir bei einem Punkt, den vermutlich die Pharisäer und Schriftgelehrten nur schwer schlucken konnten, wenn überhaupt. Glaube ist kein Belohnungssystem. Glaube ist kein Belohnungssystem. Belohnungssysteme funktionieren immer nach dem Prinzip, wenn dann, also wenn du eine bestimmte Bedingung erfüllst, dann kannst du von Gott was erwarten. Wenn du dich an die Gebote hältst, dann ist Gott zufrieden mit dir und dann kommst du vielleicht auch in den Himmel. Wenn du aber dich nicht daran hältst, ist Gott sauer auf dich und wird dich möglicherweise irgendwann strafen. Und der spannende Moment ist dann das Gericht Gottes, wo sich alle fragen, reicht's? Spannend, nicht wahr? Und Belohnungssysteme sprechen uns immer beim Ego an. Jesus aber spricht uns bei der Seele an. Zwei völlig unterschiedliche Dinge. Unser Ego will irgendwas bringen, was leisten. Hast du was, dann bist du was. Und ja, selbst die guten 10 Gebote, und ich würde wirklich keins streichen, auch die geraten manchmal in den Anruf eines Belohnungssystems. Und es ist der Grund, warum Jesus die Schriftgelehrten und Pharisäer vehement angeht. Ihr habt aus der Gebrauchsanweisung für die Freiheit ein Belohnungssystem gemacht. Die 10 Gebote waren dem Volk Israel gegeben, als sie aus Ägypten befreit wurden. Sie sollten Leitlinien haben für ihr Leben, die dem Leben Auftrieb geben. Und sie haben ein Belohnungssystem daraus gemacht und haben ihm damit alle, aber auch wirklich alle Lebenskraft geraubt. Wie schwer ist es, Gott zu lieben? Mir fällt es so viel leichter, einen Gott zu lieben, der mich für meine Untaten zur Rechenschaft zieht oder für meine guten Taten belohnt. Das fällt mir leicht. Aber wie schwer fällt es mir, an einen Gott zu glauben, der es im tiefsten Sinne seines Herzens gut mit mir meint, dem es das Herz bricht, wenn ich mal wieder eigene Wege gehe. Es ist das ewige Erbarmen, das Gottes, das alles Denken übersteigt. Es sind die offenen Liebesarme des, der sich zu dem Sünder neigt, dem allemal das Herz bricht. Wir kommen oder kommen nicht. Das Lied müssten wir eigentlich singen jetzt. Wie schwer ist das? Kannst du glauben, dass Gott dich im tiefsten Innern wirklich liebt und es gut mit dir meint? Glaubst du, dass Gott dich mit deinen Gaben und auch mit deinen Fragen, mit deinen Zweifeln, mit deinen Schwächen und Schatten so liebt, dass es ihm das Herz bricht, wenn du dein Leben dir selber und anderen damit schwer machst? Und noch eine Frage. Kannst du es glauben, dass er dich nie aufgeben wird, auch wenn die größte deiner Sünden noch in deiner Zukunft liegt? Kannst du glauben, dass er dich nie aufgeben wird, auch wenn die größte deiner Sünden noch in deiner Zukunft liegt? Leute, Gott will keinen Handel mit uns. Bist du gut, bin ich gut. Sondern er möchte Beziehung. Und das ist das, was Jesus den Leuten bringt. Und das stört die Schriftgelehrten. Sie halten das nicht aus. Der kann doch nicht einfach jedem eine Beziehung zu Gott anbieten. Doch kann er. Und er macht's auch. Was für eine irre Idee von Gott, dass er sein Reich nicht in Afrika oder Amerika oder Deutschland oder sowas anfängt. Manchmal denken wir ja so mit christlichem Abendland und so werden wir das. Macht er nicht. Er fängt das Reich Gottes in unseren Herzen an. Bei dir und mir. Und er lädt uns zur Erneuerung ein. Wunderschöner Satz von Paulus. Lasst euch verändern durch die Erneuerung eures Sinnes. So könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, was gut ist, was ihm gefällt und was vollkommen ist. Lasst euch verändern durch Erneuerung. Darum geht's. Und deshalb das letzte, Erneuerung setzt Loslassen voraus. Der Johannes musste richtig was loslassen. Sein Leben, seinen Job, seine Bühne. Hat er alles Jesus überlassen. Aber was ihm dann wirklich schwerfällt, ist, seine Vorstellung von Gott loszulassen. Er muss loslassen, was sich überlebt hat, damit etwas Neues entstehen kann, damit Jesus ihm hier und jetzt und auch uns heute hier im 21. Jahrhundert begegnen kann und dass er uns gebrauchen kann und uns erreichen kann. Das 21. Jahrhundert wird vermutlich unglaubliche Veränderungen mit sich bringen. Im multimedialen Bereich, im religiösen Bereich. Nach allem, wie es zurzeit aussieht, werden die Kirchen immer kleiner werden, eher eine Minderheiten-Dasein führen in 10, 20 Jahren. Es ist unglaubliche Veränderung, aber es ist nicht so, dass Jesus sagt, ach du liebe Güte, sondern er sagt, mein Reich kommt. Und jeder Schritt der Erneuerung fordert Mut. Bis heute. Jeder Schritt der Erneuerung fordert Mut. Und ja, ich weiß aus eigener Erfahrung sehr wohl, dass der Weg der Erneuerung auch mit Schmerzen verbunden ist. Aber wer hat uns denn eigentlich erzählt, dass der Weg des Glaubens an den Mann des Kreuzes ein Weg ist, der keine Schmerzen mit sich bringt? Wer hat uns erzählt, dass es im Glauben an den Mann vom Kreuz ein Weg ohne Schmerzen ist? Festhalten. Wir machen das ganz gerne, statt loszulassen. Erinnern wir noch die Geschichte am Anfang? Jesus auf dem Berg mit den drei besten Freunden und dann kommen auch noch Mose und Elia dazu. Und was macht der Petrus? Herrlich, hätte ich auch sein können. Jesus, lass uns Hütten bauen. Lass uns doch hier bleiben, ist schön hier. Super. Ey, das ist ja hier der Himmel. Und Jesus sagt, nee, wir müssen runter, wieder ins Tal. Da warten die Menschen. Sie brauchen das Reich Gottes. Es hilft nichts, wenn wir hier oben uns einen schönen Himmel machen. Wir können so vieles festhalten, Gewohnheiten und Bräuche. Da gibt es heute gute und es gibt aber auch Erneuerungsbedürftige. Ja, so Gewohnheiten, was weiß ich, der Gottesdienst hat schon immer um 10 Uhr angefangen und jetzt mit 2 Uhr, also muss das denn sein? Das Haus war noch nie farbig gestrichen und es gibt auch Traditionen, die aber längst überlebt sind, weil sie kein Leben mehr in sich haben. Es gibt Beziehungen und Ehen, die Erneuerung brauchen. Es gibt Gemeinden, Menschen und Orte, die Erneuerung brauchen. Es gibt Menschen und Orte, die wir lieber festhalten, statt sie loszugeben. Wir erleben das gerade mit, unsere Kinder, 2 von 3 sind jetzt ausgezogen und sie gehen ihren eigenen Weg und wir stehen manchmal nur spannend und staunend daneben. Vieles, was uns freut, anderes, wo wir denken, hätte ich nicht so gemacht. Wir können festhalten an Schuld und Verletzungen. Manchmal über Generationen hinweg. Manchmal belastet das Gemeinden Jahre, Jahrzehnte. Und wir machen einander damit immer wieder das Leben schwer und halten das einander vor und behindern das Leben. Seltsamerweise fällt uns Erneuerung bei materiellen Dingen gar nicht so schwer. Häuser halten wir im Schuss, da muss erneuert werden, Dach und Dämmung und Fassade und auch die unsere geliebten Autos machen wir immer wieder mal neu. Aber bei unserer Seele und bei unserem Herzen fällt es uns unglaublich schwer. Wo rüttelt gerade Jesus bei dir eine Erneuerung an? Wo verunsichert er dich? Wo läuft in deinem Leben gerade mal etwas nicht nach Plan? Es muss gar nicht schlimm sein. Wo fühlt sich dein Ego gekränkt? Ich sage nicht, dass das immer so ist, aber könnte es nicht sein, dass Jesus eine wichtige Erneuerung einleitet oder einläutet? Ich möchte schließen mit den schönsten Worten der Bibel und ich denke, sie sind wichtig. Jesus gebraucht sie viele, viele Male, zigmal. Vielleicht ist es der häufigste Satz von Jesus überhaupt in der Bibel. Fürchte dich nicht, fürchtet euch nicht. Ich bin's. Ich gehe mit euch, was auch immer auf euch zukommt. Auf eins könnt ihr euch verlassen. Ich bin bei euch. Er fürchtet euch nicht. Warum ist ihm das so wichtig? Weil Erneuerung immer mit Angst zu tun hat. Aber Angst ist in der Erneuerung kein guter Ratgeber. Angst lähmt, die bläht sich auf und füllt unser ganzes Wesen manchmal aus. Sie lähmt und bindet uns an Eventualitäten, was eventuell passieren könnte. Angst lenkt unseren Blick immer auf das, was wir verlieren. Angst lenkt unseren Blick, schon mal gemerkt, nie nach vorne, immer nur nach hinten. Aber Jesus kommt uns entgegen. Und deswegen sagt der, der uns entgegenkommt, habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Das erleben die alle. Zachäus, Matthäus, die Frau am Brunnen, Petrus, die Blinden, die Lahmen, Josua, ach, wir kennen sie alle. Was das bei dir genau ist, da muss ich passen. Das kann ich leider nicht sagen. Das wäre schön. Und ich weiß, dass wir uns wünschen würden, die Lösung schon vorher zu haben. Aber das ist Glauben, das ist Vertrauen. Er kommt uns entgegen, er lädt dich ein, loszulassen, zu erneuern und in die Zukunft zu gehen, was auch immer kommt. Es gibt ein Lied, das ich vom ersten Moment an, als ich es zum ersten Mal hörte, sofort in mein Herz geschlossen habe. Es hat mich viele Jahre und tut es immer noch begleitet und ich habe den Manuel gefragt, ob wir das einüben können. Die Musiker haben das gemacht. Könnt ihr euch schon mal so langsam aufstellen. Wir werden uns das gleich vortragen. Es ist ein Gebet. Ich lade euch ein, das Gebet sozusagen singend mitzubeten. Neu anfangen. Klingt gut. Schätze suchen, die ich in mir erahne. Klingt verlockend. Meine Träume und die Wirklichkeit endlich zusammenführen, klingt wundervoll. Was wäre, wenn das, was ist, nicht das ist, was sein könnte? Doch wieder werden die Stimmen laut, das klappt doch nie. Schuster, bleib bei deinem Leisten. Das haben wir noch nie so gemacht, oder das haben wir schon immer so gemacht. Ja, kein Risiko, lass es sein. Für einen kurzen Moment schwanke ich. Ich will mich nicht verlieren im Übermut oder blamieren im Übereifer. Was wäre, wenn das, was ist, nicht das ist, was sein könnte? Eine Schule des Träumens wünsche ich mir, in der man lernt, die eigenen Möglichkeiten zu hegen und zu pflegen, bis sie stark sind und groß. Was wäre, wenn das, was ist, nicht das ist, was sein könnte.
Und das war der Gottesdienst am Mönchberg.